Guten Morgen, liebe Freundinnen und liebe Freunde. Freunde in dem Sinne, wie das in einer Sutra der Mahamogalyana gesagt hat, dass wir gemeinsam den Pfad des edlen Verhaltens gehen. Sehr schön. Das macht uns zu Freunden, dass wir gemeinsam einen Pfad gehen, der uns aber in eine bestimmte Richtung bringt und der uns zum edlen Verhalten bringt. Wenn wir so speziell in dieser Tradition zusammensitzen, dann brauchen wir gerne dafür das Wort Sangha. Thomas hat das heute Morgen auch gesagt, guten Morgen Sangha oder sowas. Das ist ein ganz spezielles Wort im Buddhismus und da möchte ich heute ein wenig drauf eingehen. Was hat das für eine Bedeutung? Was ist damit gemeint? Wie praktizieren wir in einer Sangha, weil wir eine Sangha sind? Sangha ist ein Sanskrit-Ausdruck und in sich zunächst völlig neutral und heißt Zusammenkunft. Im weitesten Sinne auch Gemeinschaft. Aber eigentlich ursprünglich nur so etwas, dass Menschen, dass eine Gruppe von Menschen sich versammelt. Völlig neutral, sagt gar nichts. Im Buddhismus hat es einen ganz bestimmten Ton bekommen, dass sich nämlich ganz bestimmte Menschen versammeln. Und das ist das Wichtige dabei. Dazu müssen wir den Hintergrund ein bisschen verstehen. Wenn wir auf einen spirituellen Weg gehen, dann tun wir das sicherlich aus verschiedenen Gründen, aber grundsätzlich so tief in unserem Herzen aus einem bestimmten Grund. Wir wollen einen Geist bekommen, der frei ist, der ist offen. Wir wollen einen freien Geist haben, der ist leidfrei. Wir wollen dorthin kommen, dass wir ein Leben leben mit uns und mit anderen Menschen, das erfüllt ist von Harmonie, von Verstehen. Das ist da, wo wir hin möchten und deswegen gehen wir auf den Weg. Das ist das tiefste Bedürfnis aller Menschen grundsätzlich. Ganz tief ist selbst der eigenartigste Revolutionär von diesem Gedanken geprägt und auch von dem Wunsch. Möge ich mit allen Menschen in Frieden leben. Einige stören dabei und dann bringt man die um. Aber der Gedanke ist trotzdem der gleiche. Dieses mit allem in Frieden sein, das kann man sich so vorstellen, dass man bestimmte Eigenschaften nun in sich entwickelt, dass das möglich ist. Und dann hören wir so, dass wir unser Ego überwinden müssen oder auch zerstören müssen, ähnliche Dinge und bestimmte Eigenschaften entwickeln. Das ist alles auf dem Wege richtig. Aber letztlich ist es nichts anderes, als dass ich mit dem Leben, mit allem, was mir das Leben bietet, ganz egal wie es ist, einfach, im Englischen heißt es so schön, in tune bin, dass ich mitschwinge, dass ich keinen Widerstand setze. Denn der Widerstand ist es ja das, was unser Leiden erzeugt, was sofort Gedanken aufkommen lässt, was auch Ärger erzeugt. Ja, ich will das so nicht. Letztendlich wollen wir also in einen Geisteszustand kommen, der offen ist und frei und so mit dem Leben fließt. Im Hinduismus spricht man davon, dass das Leben ein Tanz ist, Lila, der Tanz des Universums. Und im Buddhismus sagt man dann auch manchmal die Bodhisattvas, also Menschen, die auf dem Weg schon fast dort sind, wo wir uns das vorstellen, die reiten auf den Wellen von Geburt und Tod. Das ist damit gemeint. Das ist eigentlich da, wo wir hinwollen. Alles andere sind Zwischenschritte und manchmal auch Einbahnstraßen. Ich hoffe, ich kann das deutlich machen. Könnt ihr das nachvollziehen, was ich versuche anzusprechen? Das schwingt ganz tief in uns. Und das ist meine erste Einladung, das miteinander zu teilen, das in sich zu spüren, auch an Situationen vielleicht festzumachen, wann habe ich das erlebt? Es ist nicht so, dass wir das irgendwann erleben, wenn wir die nächsten 500 Jahre geübt haben. Wir hier in dieser Tradition gehen davon aus, dass diese Fähigkeit in uns da ist. Und dass es immer wieder Situationen gibt, vorausgesetzt ich achte darauf. Das ist der Trick bei der Sache. Dass ich sagen kann, jetzt bin ich im Fluss. Wir hatten gestern gerade in unserer Gemeinschaft eine sehr schöne Gesprächsrunde, wo das Thema war, wann hast du das beobachtet und wie hast du beobachtet, dass sich dein Geist geöffnet hat. Dass du Dinge offener, anders gemacht hast. Und von ganz vielen kamen ja Lebenssituationen, die sie mitteilen konnten. Früher habe ich da dicht gemacht. Da bin ich klein geworden, habe mich zurückgezogen, wurde ärgerlich. Vielfach festgemacht an Schwierigkeiten in der Familie. Bisher habe ich, seit 10 Jahren habe ich schon Probleme mit meiner Schwester. Und gestern habe ich sie angerufen. Mit einem völlig anderen Geist, offen. Ich wollte nur mal hören, wie es ihr geht. Und sie war so perplext, dass alles das, was an Friktionen war, einfach verschwunden war. Weil ich mit einem anderen Geist gekommen bin. Das meine ich damit. Wir haben viele solcher Momente. Und dann, wenn wir uns das in so einer Gemeinschaft teilen, fällt uns das vielleicht sogar noch mehr auf. Ah ja, das ist mir auch schon so gegangen. Auch das ist damit gemeint. Ich sage manchmal im Spaß, die meisten von uns sind viel mehr erleuchtet, als wir das gerne haben. Und damit ist so ein bisschen gemeint, der spirituelle Weg muss was Anstrengendes sein. Ne? No pain, no gain heißt das im Englischen. Das ist ein westliches Denken. Ja, es muss anstrengend sein. Es muss etwas sein, was den Rest des Lebens anhält. Ja. Und was wahrscheinlich nicht zu erreichen ist, es sei denn, man ist da oder da irgendwo. Und Thay versucht uns immer wieder deutlich zu machen, wenn du genau hinschaust, wenn du so auf diese Momente schaust, wo es still wird in dir, wo etwas fließt, wo du mitgehst, wo du den anderen anschaust und bist offen, dann bist du da. Das ist das, weswegen wir auf dem Weg sind. Und oft genug sind wir schon da. Teilt das miteinander. Inspiriert euch. Das ist das Wichtigste, wenn wir als Gemeinschaft zusammen sind. Uns zu inspirieren. Uns zu helfen. Zu sehen. Und vielleicht sogar jemanden darauf aufmerksam machen. Jetzt! Guck mal, wie du schaust. So ist es. Einfach da. Einfach offen. Mehr geht nicht. Dass wir das dann nicht den ganzen Tag durchhalten. Fein. Aber wenn wir nicht auf diesen Moment achten, kann er sich nicht verstärken. Ja? Wenn wir immer nur darauf achten, was wir nicht können, verstärkt sich das. Das ist ein ganz einfacher Trick, nichts Kompliziertes, und damit fangen wir an. Deswegen gehen wir auf den Weg und ahnen vielleicht schon, was Sangha wäre. Sangha ist in seinem in seinem eigentlichen Sinn. Und so wird er im Buddhismus definiert. In allen anderen Traditionen, außer bei uns. Die Versammlung von Menschen, die das ganz realisiert haben. Sangha ist dann erreicht, wenn Menschen zusammenkommen, die diesen offenen, weiten, fließenden, freien Geist haben. Okay? Ja? Schon mal gehört? Das ist Sangha von der Definition her. Und wir können sicherlich verstehen, warum das Sangha ist. Ich weise sehr oft auf moderne Forschungen, moderne Philosophen, Entwicklungsphilosophen und Psychologen hin. So die herausragende Figur ist vielleicht im Moment der Ken Wilber. Die immer wieder aufzeigen, dass die Menschheit insgesamt einen geistigen Entwicklungsschritt geht. Es ist also eine Entwicklungslinie da. Das ist also wiederum eine Evolution. Aber es ist keine Evolution in der körperlichen Form, à la Darwin, sondern es kann eine Evolution beobachtet werden, auch im Bewusstsein. Die Menschheit hat eben vor Tausenden von Jahren insgesamt ein anderes Bewusstsein gehabt. Die haben anders gedacht, die Menschen. Das können wir an ihren Werken sehen, an ihren Zeichnungen, an dem, was sie hinterlassen haben. Dazu brauchen sie nicht schreiben. Märchen, Geschichten deuten darauf hin. Wir sind heute ganz sicherlich in der westlichen Welt, noch nicht in allen Teilen der Menschheit, in der sogenannten mentalen Struktur oder kognitiven oder rationalen Struktur. Das heißt, unser Bewusstsein ist jetzt so weit gewachsen und hat sich verbessert sozusagen oder modernisiert, ja, dass wir über viele Dinge nachdenken können reflektieren, haben also schon etwas, was wir Bewusstsein nennen. Aber die Hauptenergie ist, wie wir es gerne nennen, das Ego. Das heißt, die Hauptenergie dieses Bewusstseins heißt Ich. Ist also dieser restliche animalische Überlebenstrieb, der sich noch im Bewusstsein festsetzt. Alles hat Angst. Ja? Ich nenne das dann manchmal, denn wir leben im Survival Mode. Und das kennen wir alle gut am Tag. Generell leben wir eben in diesem Geist, der immer sofort alles auf sich bezieht. Alles zieht sich, alles betrachten wir von uns aus. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Ja? Und in der Bibel heißt es, machet euch die Erde untertan. Da ist also nichts von globalem Denken da. Das ist ganz ich. Und wenn wir unser Verhalten uns am Tag anschauen, unser Verhältnis zu anderen Menschen, ist das im Wesentlichen davon geprägt. Darüber brauchen wir uns gar nicht großartig unterhalten. Hat da irgendjemand was gegen diesen Gedanken? Irgendwelche anderen Beobachtungen? Ich habe nicht gesagt, dass es immer so ist, habe ich ja vorher gesagt. Aber meistens. Ja? Und das reicht. Die grundlegende Energie unseres Bewusstseins ist eine sogenannte mentale Struktur. Der nächste Schritt in der Menschheit, und an der Schwelle stehen wir alle, nennt sich dann das integrale Bewusstsein. Tai nennt das jetzt, das letzte Schlagwort von ihm ist Global Awakening. Was ist damit gemeint? Integrales Bewusstsein ist ein Ausdruck, der ist von John Gebser, ich weiß nicht wann, 1920 oder 30 geprägt worden. Und wir merken, wir hören so richtig, integral heißt, mein Bewusstsein kann jetzt alles umfassen. Intersein ist ein Teil des integralen Bewusstseins. Ich habe also die anderen Dinge mit in meinem Bewusstsein. Damit verschwindet die Ich-Bezogenheit. Ja? Ich-Bezogen heißt, ich habe ein kleines Bewusstsein, einen kleinen Blick. Integrales Bewusstsein, ich habe einen großen, umfassenden Blick. Okay? Da hat der Buddha mit angefangen. Eine unglaubliche Leistung von diesem Mann, 2600 Jahre vor unserer Zeitrechnung, zu sagen, der nächste Schritt der Menschheit ist das integrale Bewusstsein. Und das Problem ist unsere Ich-Bezogenheit. Alles im Buddhismus geht grundsätzlich darauf hinaus, die Ich-Bezogenheit zu überwinden. Nicht das Ego zu zerstören, die grundsätzliche Ich-Bezogenheit und damit diese mentale Struktur. Für die, wie ich manchmal sage, Buddhismus-Fans, bitte merken, es gibt die sogenannten 10 Fesseln, die Samyojanas. Karl hätte das jetzt alles schön ausgearbeitet, ne? Und die noch Karl kennen, er hat sie bestimmt erwähnt, die Samyojanas. Und das ist die Grundlage, die von Buddha aufgezeigt wurde. Das sind also 10 Entwicklungsschritte vom Mentalen zum integralen Bewusstsein, so nenne ich es heute. Ja. Und ihr versteht schon, dass der erste Schritt heißen muss, die Ich-Bezogenheit auflösen. Im frühen Buddhismus wird das genannt, das erste Hindernis ist der Persönlichkeitsglaube. Schon mal gehört? Irgendjemand? Ja? Da nickt jemand. Ein richtiger Buddhismus-Kenner oder Kennerin. Persönlichkeitsglaube. Das ist das, was wir haben. Und wenn uns das jemand sagt, dann sollten wir sagen, ja. Und wir sollten das nicht in irgendeiner Form als Beleidigung annehmen, sondern als Tatsache. Ist einfach so. Wir haben dieses Bewusstsein, also diesen Bewusstseinszustand. Wenn ich eben gesagt habe, wo wir hinwollen, und wir haben auch alle irgendwo genickt, merken wir, ich spreche vom integralen Bewusstsein, ja? Offen, frei, fließend, in tune mit dem Leben, dann ist das Leiden weg. Das Leiden verschwindet also nicht dadurch, dass ich mich darum kümmere, sondern es verschwindet dadurch, dass ich einen ganz anderen Geisteszustand habe. Ist das klar? Ja. Im integralen Bewusstsein, in dem großen Bewusstsein eines Buddha, gibt es kein Leiden mehr. Denn das Leiden erzeugt sich durch den kleinen Geisteszustand. Okay? Wir alle träumen also davon, diesen großen Geist zu haben, weil wir wissen, heute, so wie wir zusammen sind, dass das der nächste Schritt ist. Wir spüren ihn regelrecht. Ja, wir sind alle miteinander an dieser Schwelle. In allen Ecken wird uns das verdeutlicht, aus allen wissenschaftlichen Linien wird uns deutlich gemacht, da geht's weiter. Und wir alle ahnen, dass das, was Sangha heißt, und klassischerweise eben bezogen ist auf so eine kleine Gruppe von Erleuchteten, die Arya-Sangha. Klassischerweise ist sie nur das. Dass wir alle dorthin kommen. Und dann ist die ganze Menschheit nichts anderes als Sangha. Das ist der Weg. Und wenn uns das so deutlich wird, dann kommt ja also eine richtige Freude auf. Ja? Ich höre das so oft, dass dann Menschen sagen, ja, daran möchte ich mitarbeiten. Diesen Schritt möchte ich mitgestalten. Und ich weiß auch, dass die Menschheit diesen Schritt gehen wird. Ich spüre ihn ja überall. Ja. Aber wenn ich ihn nicht gehe, wird es nicht stattfinden. Ja. Jeder von uns muss ihn gehen, damit es zu dieser Sangha kommt. Denn Sangha heißt Versammlung. Sangha gibt es nicht. Es gibt also nicht irgendeine Gruppe von Menschen, die da mit einem Namen beschrieben werden können. Wenn wir zusammenkommen mit diesem Geist, dann sind wir eine Sangha. In der klassischen Form. Und ich möchte mit euch heute ein bisschen hineinschauen, ob es nicht vielleicht ein paar Schritte in die Richtung gibt, um uns nicht zu entmutigen, dass wir keine Sangha sind. In dem Augenblick, und das ist also jetzt mein erster Punkt, in dem Augenblick, wo wir so miteinander teilen, da hatte ich den offenen Geist und da hatte ich ihn. Und in dem Moment habe ich es erlebt. Und da war es. Da ist die Sangha da in uns. Da spüren wir sie. Ja? Das ist so, als wenn so im Frühling so die Schneeglöckchen rauskommen. So hier und da mal. Und man weiß, es ist Frühling. Oder er kommt. Und dann kann man sich hinsetzen und sagen, ja, wir sind eine Sangha. Zumindest mal ist das Potenzial da. Also nehmt diesen Punkt als erstes auf. Und das wäre vielleicht ganz schön, auch heute Nachmittag schon miteinander zu teilen. Deswegen sitzen wir heute Nachmittag zusammen, um uns in dieser Form zu inspirieren. Hören wir mal gerade die Glocke. Für eine weitere Entwicklung eines Geisteszustands muss ich immer jemanden haben oder jemanden sehen, der diese Entwicklung durchgemacht hat oder in dieser Entwicklung steht. Denn von mir aus kann ich es nicht sehen. Ich muss also jemanden haben, von dem ich sagen kann, gucke mal da. Es muss also jemanden geben, der sich anders verhält als ich, damit ich sozusagen ein Ziel habe, dass ich sage, ah, da geht's hin. Von mir aus habe ich das nicht. Wenn ich in meinem Geisteszustand festsitze, das bin ich, muss ich also irgendwo ein Türchen haben, das sagt, dahin geht es. So haben wir auch alle angefangen. Wir haben jemanden gesehen, wir haben von irgendetwas gehört, das anders war. Jemand verhält sich anders. Wir spüren, das ist besser in Anführungsstrichen im Sinne von größer, weiter, friedlicher, harmonischer und sagen, das möchte ich auch. Ja, das ist das Öffnen. Wir brauchen also auf unserem Weg, und das war immer so in der Entwicklung der Menschheit, jemanden, den wir als Vorbild haben, der sagen kann, gucke mal, da ist es. Ja? Oder von dem wir es erkennen. Ah ja, das könnte es sein. Wir brauchen also immer, in unserem Bereich nennen wir das Buddhas, Menschen, die den nächsten Schritt gemacht haben. Wir brauchen Vorbilder, wir brauchen Lehrer, wir brauchen Meister. Wir brauchen sie aber jetzt in diesem zweiten Schritt als Wegzeiger auf den Weg, ja? als Manifestationen. Jesus war ja auch nur so eine Manifestation, Entschuldigung, auch nur, ich meine, es war auch eine Manifestation eines größeren Geistes. Ob ich den nun Gott nenne oder wie, ist uninteressant. Er hat sich einfach völlig anders verhalten. Und wenn wir unter diesem Aspekt einmal das Neue Testament lesen, das ist faszinierend, ja, in welcher Form sich Jesus in seiner Zeit verhalten hat, in einer völlig anderen Form, als seine Gesellschaft das begreifen konnte. Und sie mussten ihn beiseite bringen, denn er war ihnen einfach zu groß. Sie haben ihn nicht verstanden. Und er hat sie in einer Form behandelt, sodass sie sich veralbert gefühlt haben. Wenn man so liest, wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten versucht haben, ihn immer wieder zu greifen und ihn mit einem genialen Trick sie hat stehen gelassen, dann war das nicht genial von unserer Seite aus. Der war nicht pfiffig, der Mann. Ja? Das wird so ein bisschen missverstanden. Der war erleuchtet. Der kam aus einem anderen Blick. Ja? Das ist ganz wichtig. Es ist also ganz wichtig, dass wir diesen höheren Geisteszustand, bei anderen Menschen spüren, sehen und Hinweise bekommen. Deswegen ist also das Erste, was wir im Buddhismus machen, Zuflucht nehmen zum Buddha. Ja, nichts anderes als diese Ausrichtung. Das muss kein Buddha sein. Wer hat schon einen Buddha um sich herum? Das kann jeder sein, von dem ich sage, wow, das ist ja völlig anders. Da wärst du nie drauf gekommen. Und nicht irgendeine Pfiffigkeit, ja, sowas Smartes. Das kommt aus unserem Geist. Und wir haben ein Gefühl dafür. Wenn sich jemand in einer Situation, wo wir uns nicht öffnen könnten, wo wir also alle der Meinung sind, da muss man sich drüber ärgern. Und wo man auch immer hinguckt, und ist das nicht auch schlimm, und alle Argen sagen, ja, ja. Und da gibt es jemand, der tut das nicht. Ärgerlich, ne? Wir müssten nur wirklich, oder wir müssen jetzt an dieser zweiten Stelle lernen, uns zu öffnen, zu sagen, da ist es. Alle anderen interessieren mich nicht. Kümmert euch also nie um jemand, von dem ihr selbst mitbekommt, der ist unbewusst und hängt fest in seiner Struktur. Das kennen wir alle gut genug. Da braucht man nicht hingucken. Ja. Wir brauchen aber auch gar nicht hingucken und zu sagen, so sollte ich nicht sein. Hilft mir auch nicht. Was mir hilft, zu sehen, da macht es jemand anders. Da ist jemand offen. Da kann jemand freundlich sein, wo ich es nicht könnte. Da ist jemand friedlich, wo alles aufgeregt ist. Alles ist durcheinander, nichts wie Chaos. Und einer steht dann und sagt, Völker, um was geht's hier eigentlich? Da sagte, da ist er. Alles fallen lassen, da ist er. Das ist ein Buddha. Nehmt ihn bitte nicht als irgendeine große Figur. Tsai hat mal irgendwann in dem Zusammenhang gesagt, und wenn es dein Großvater ist, oder dein Nachbar, ja? Wir haben immer die Vorstellung, das müsste jemand sein, der da oben ist. Ich nenne das immer das Guru-Syndrom. Typisch für westliche Menschen. Da muss irgendjemand gehen mit Rauschebart und Weißen und wie auch immer Kleidung, und der weiß es. Im schlimmsten Falle weiß der gar nichts. In jedem Falle entsteht in mir etwas, das den hochhebt, den da oben parkt, sodass es mir fast nichts sagt. Es gibt nichts Schlimmeres als die Bewunderung. Bewunderung blockiert sofort. Ich habe jemand hochgehoben über mich hinaus. Wir brauchen Menschen, die uns relativ nah sind, aber die diesen kleinen Trick immer mal wieder haben. Und das kann der Nachbar sein. Das kann der Türke um die Ecke sein. Und im schlimmsten Falle der Ehemann. Oder die Ehefrau. Das ist mein zweiter Hinweis. Der zweite Hinweis heißt, was ist das, was mich da anspricht, konkret? Wann kann ich sagen, das ist es? Das sind Eigenschaften, das sind Verhaltensweisen, das sind, es ist irgendetwas, was ich beschreiben kann, sodass ich sagen kann, das möchte ich auch können. Und das ist wichtig. Es hilft mir gar nicht, dass ich da irgendjemand, ich weiß nicht, wie sich zu verhalten, sehe und sage, wow, das ist aber toll, der ist aber leuchtet. Mir vorzunehmen, dass ich erleuchtet bin, ist im besten Falle Philosophie, aber mehr nicht. Braucht um Gottes Willen dieses Wort gar nicht. Ja? Sondern macht es fest an ganz konkreten Dingen. So bewusst möchte ich sein. So achtsam möchte ich sein. Und ich muss es sehen, nicht mir vorstellen. Ich muss es sehen, in der Situation tut das jemand. Es muss also gehen. Also kann ich es mal probieren. Da gibt es jemand, der lächelt in der Situation. Wow, lass mich das mal probieren. Diese kleinen Dinge, die wir bei diesen Menschen sehen, ausprobieren, experimentieren und nachspüren, wie fühlt sich das in mir an? Und es wird sich bei mir anfühlen, als wenn sich mein Geist geöffnet hätte. Wenn er das nicht tut, mache ich irgendwas falsch. Habe ich mir was Falsches angeguckt? Ja? Oder ich beschäftige mich damit, dass ich sage, also das könnte ich nie. Oder das höre ich von Thai oder über Thai so oft. Also so möchte ich nicht gehen. Immer so langsam. Ich bin eigentlich mehr ein Bewegungstyp. Okay, dann lass das weg. Nimm dir bitte nicht Beispiele, die gegen dein Image verstoßen. Ja? Das ist ein bisschen smart. Das haben wir mitgekriegt. So smart sind wir. Wir sollten also etwas schauen, was unseren Geist an seiner richtigen Stelle etwas öffnet. Da möchte ich es. Da kann ich es. Ich möchte zum Beispiel freundlicher sein. Und dann übe ich mal das Lächeln. Und wir in unserer Gemeinschaft haben das Halblächeln rausgenommen. Das gibt es bei uns nicht mehr. Und das geht so nach dem Motto, wenn schon, denn schon. Ja, also wir lächeln. Wir haben dann, irgendjemand hat gesagt, Karl, was ist das eigentlich, Halblächeln? Und dann haben wir beide uns angeguckt, gesagt, kennen wir eigentlich auch nicht. Also lächelt. Ja. Man kann zum Beispiel sogar die an der Kasse beim Aldi sitzt, anlächeln. Die freut sich. Ja. Und das freut uns. Und plötzlich öffnet sich etwas. Und das zu spüren, sagen, da ist es. Das ist diese kleine Lücke. Und die baue ich ein. Sage, da möchte ich weitermachen. Da gehe ich in den Spuren des edlen Verhaltens. Kann ich mir so richtig vorstellen, wie ich eines Tages wie der Dalai Lama durch die Menge gehe und gehe auf jeden zu und lächle und drücke die Hände und so. Heute gehe ich noch so da durch, denke, hoffentlich sieht mich keiner. Ja? Aber wir können üben. In kleinen Schritten. Das miteinander zu teilen ist das Nächste. Was geht bei mir in Schwingung? Welche Eigenschaften von diesen Menschen gehen bei mir in Schwingung? Was spricht mich an? Und wie könnte ich mir vorstellen, das zu üben? Wie könnten wir uns vielleicht zusammen was ausdenken? Zum Beispiel einfach mal lächeln. Oder vielleicht doch mal langsamer zu gehen. In einer unserer ersten Aufträgen von Thai waren Helga und ich mit einem Bruder, der heute das ERB leitet, Thai Fab An, waren wir in Russland und haben in Petersburg und in Moskau einen Retreat gegeben. Und in Petersburg, das war sehr schön, es gehört zu der Kultur dieser Stadt, dass die Menschen schnell gingen. Und zwar mit solchen, ja, schon ziemlich langen Schritten. Also das war so richtig so ausgreifend. Ja. Und wir alle waren relativ neu in der Praxis, beziehungsweise im Vorstellen der Praxis und haben natürlich dieses langsame Gehen da in diese Gruppe reingedrückt. Ne. Die waren also ein bisschen verwirrt, ob das irgendwas mit dem Leben zu tun hätte. Mit ihrem ganz sicherlich nicht. Und dann sind wir doch auf die Idee gekommen, ihnen zu sagen, übt es doch mal ein kurzes Stück. Sagen wir mal, morgen früh, wenn ihr zur U-Bahn müsst. Unmöglich! Okay, wenigstens einige. müsst vielleicht ein paar Minuten früher rausgehen, ja, aber übt es doch mal. Die waren also abends zu Hause und kamen dann morgens wieder. Und es war wirklich berührend, wie der überwiegende Teil mit Erstaunen festgestellt hat, erstens mal dauert das gar nicht viel länger, ja, zweitens gibt es ein völlig anderes Empfinden. Die ganze Umgebung ist mehr da. Man ist also völlig anders im Büro, als wenn man da so mit großen Schritten sich überall durchpusht. Das hat sich sicherlich den nächsten Tag gelegt, ja, weil es eben dann nicht in einer Sangha, deute ich diesen Begriff schon wieder an, getragen wird. Und dafür ist die Sangha da, dass wir uns gegenseitig inspirieren und stützen und auch immer wieder abfragen, du, wie war das eigentlich mit den langsamen Gehen? Dann sagt jemand, du, völlig vergessen. Naja, okay, fein. Dann berichte doch mal nächste Woche wieder. Abends sich zusammentreffen und sagen, wie war es letzte Woche? Und das führt dazu, dass man sich auch so ein bisschen animiert fühlt, etwas zu tun. Dafür sind wir da. Der Rest unterstützt uns nicht. Alle ziehen an uns vorbei. Aber es geht anders. Und nur deswegen, weil wir es anders machen, verändern wir etwas in unserem Geist. Das ist mir das Wichtige. Ja? Es geht ja darum, den Geist zu erweitern, zu vergrößern. Aus der kleinen Ich-Bezogenheit in einen größeren Geisteszustand zu kommen. Ist das klar, ja? Es geht also nicht um irgendwelche Techniken und Verhaltensmuster. Überhaupt nicht. Es geht nicht darum, dass wir endlich eines Tages alle langsam gehen können. Das ist keine spirituelle Leistung. Das ist auch nur wieder antrainiert. Was verändert sich in meinem Geist dadurch, dass ich das tue? Das ist entscheidend. Sonst brauchen wir das nicht. Ja? Dann sind wir nur wieder Roboter. Ticken ja ein Hahnroboter. Und als Gruppe können wir uns da abfragen, wenn man so will. Jetzt nicht bösartig. Ja? Wie fühlt sich das an, Mensch? Erzähl mal. Ja? Und spürst du in dir da so etwas, wo du sagen würdest, das erinnert mich an das, was ich mal gelesen habe oder gehört habe oder wie ich jemand sehe. Ahmt also zum Beispiel Teil nicht einfach nach, sondern dadurch, dass ihr es ein bisschen tut, so wie ihr zum Beispiel geht, spürt, was tut das in mir. Ist das klar? Sonst brauchen wir das nicht. Der zweite Punkt ist also die Ausrichtung auf die Buddhas. Auf Menschen, Teile von Eigenschaften bei Menschen, die wir sehen, die den größeren Geist manifestieren. Und seid nicht hochmütig und überseht euren Nachbarn. Wartet nicht auf die Buddhas, die gibt es selten. Und die kommen auch kaum nach Bayern. Wenn, kommen sie vorher nach Niederbayern. Ja? Also nehmt das, was da ist, und es ist unglaublich viel. Wenn wir unsere Augen öffnen, es ist unglaublich viel, was da ist. Nicht nur in uns, sondern als Inspiration von außen. Okay? Damit habe ich schon ein bisschen den nächsten Punkt angesprochen. Alle Buddhas, also alle Menschen, die wir kennen als Weise, als Lehrer, als Führer und so weiter, haben uns aufgezeigt, wie man dorthin kommt, wo sie sind. Sie haben also immer einen Weg aufgezeigt, oder so waren die meisten. Diejenigen, die wir kennen, sind diejenigen, die gleichzeitig uns führen. Durch, nicht nur durch das Vorbild, sondern auch durch Hinweise, tu doch das und tu dies. Das nennen wir im Buddhismus das Dharma. Das sind ganz konkrete Hinweise, Methoden, es sind Gedankengänge, die wir nachvollziehen sollten. Ja? Und das ist das, was wir als Sangha als nächstes machen. Wir haben also unsere Ausrichtung, wir wissen, wo wir hinwollen. Wir haben schon kleine Momente, die wir üben. Und jetzt treten wir in dieses große Feld ein, das wir Dharma nennen. In der ganz klaren Gewissheit, dass das, was uns dort vermittelt wird, aus einem Geist kommt, der den großen Geist hat. Dann brauchen wir das nicht. Ja? Da muss man manchmal ein bisschen vorsichtig sein, dass einem irgendjemand was erzählt, was man tun sollte, was aber nicht aus dem großen Geist kommt. Man sollte also nicht jedem Guru hinterherlaufen. Ja? Aber meistens, wenn wir sehr genau hinhören und hinspüren, erkennen wir da schon, ja, was ist echt und was ist nicht echt. Was kommt aus einem großen Geist und was kommt aus einem versteckten Ich und möchte einfach nur ein bisschen größer werden. Ja? Das Dharma hat auf der einen Seite etwas mit Nachvollziehen von Gedankengängen an sich. Der überwiegende Teil dessen, was wir Vorträge nennen, Dharma-Talks heißt das hier so schön Deutsch, Englisch auch bei uns, ja, ist ein Hinweisen, schau doch mal hin. Du hast in deinem Geist Gedankengänge, Einstellungen, Glaubenssätze, Vorstellungen, die typischerweise eben zu diesem kleinen Geist gehören. Solange du so denkst, so glaubst, bleibst du da drin. Bitte denk mal anders. Glaub an was anderes. Habe andere Gedanken, die zum großen Geist gehören. Ja? Sonst geht's ja nicht. Ich muss also einen Gedankengang, der mich in dieser mentalen Struktur bindet und hält, im Prinzip ersetzen durch einen anderen Gedankengang, der zur großen Struktur gehört. Das ist klar, ja? Ich meine, wir sind alle pfiffig genug zu wissen, dass es normale Logik ist. So, wie mache ich das? Es geht so einfach nicht. Ich kann nicht sagen, der Glaube ist falsch, ich nehme dafür einen anderen. Deswegen sitzen wir und hören Vorträge über immer wieder. Ich habe mal nachgerechnet, dass ich also so lange, wie wir beiden in Plum Village gelebt haben, 6 Jahre, gute 1000 Stunden Vortrag gehört habe. Minimum. Ich habe andere Lehrer gehabt, bei denen habe ich auch solche Stunden abgesessen. Und irgendetwas hat das getan mit mir. Nicht so sehr viel, aber es tut. Wenn das nicht da ist, tut es gar nichts. Wir brauchen also auf der einen Seite andere Gedankengänge. Der simpelste von allen denen, das ist der erste im Buddhismus, heißt, alles ist unbeständig. Schon mal gehört? Ja. So ein ganz einfacher. Ja, ne? ihr merkt schon, was die Methode ist. In unserer mentalen Struktur, die ich bezogen ist, gibt es nur den Gedanken, das soll so bleiben. Das ist nun mal so. Wir müssen uns also mit dem Gedanken vertraut machen. Es ist alles ein Prozess. Der Gedanke ist alles ein Prozess, gehört nicht zu dieser Struktur. Versteht ihr, was ich aufmache? Ich kann einfach jetzt nicht sagen, okay, gut, dann denke ich eben Prozess. Wo ist das Problem? Alles unbeständig. Logisch, oder? Ja. So, und dann wird mir eine Arbeit gekündigt. Weg ist die Einsicht, die nie da war. Das soll nicht sein. Das ist aber schlimm. Und so. Oder jemand stirbt. Oder was auch immer. Wenn ich also dann konfrontiert werde mit der Prozesshaftigkeit, merke ich, dass es nicht realisiert ist. Ist das klar? Es ist also schon ein Stückchen Weg, das zu realisieren. Dann sind wir da. Das ist also jetzt das Dharma. Immer wieder zu hören, es ist so. Mich immer wieder daran zu erinnern, es ist so. Und es immer wieder täglich zu überprüfen, nachzuprüfen, wieder hinzuschauen. Dann, gestern war das anders. Ach ja, Prozess. Nicht ärgern. Ja. Auf die Art und Weise ganz langsam beginnt sich so unsere Struktur zu verändern. Das geht nicht von heute auf morgen. Und es könnte sein, dass wir eines Tages das so weit verändert haben, dass wir es, wie man dann im Buddhismus so schön sagt, realisiert haben. Und wenn wir uns dann zum Schluss, zum letzten Atem hinlegen, das letzte Wort, was wir haben, alles ist ein Prozess, und nehmen Abschied, dann sind wir bei dem Bodhisattva, der auf den Wellen von Geburt und Tod reitet. Ja? Vorher nicht. Vorher halten wir fest. Der Buddhismus hat eine ganze Menge solcher simplen Gedanken. Also zum Beispiel der Persönlichkeitsglaube. Es gibt kein eigenständiges, abgeschlossenes, unabhängiges Ich. Glaubt da jemand dran? Könnt ihr gar nicht. Wir alle leben in unserer mentalen Struktur, in der das Ich der Kern ist, mit dem wir uns identifizieren. Wir alle können lange hören von der Ichlosigkeit, aber keiner glaubt dran. Okay, in dem Sinne, dass wir es realisiert haben. Ja? So, infolgedessen müssen wir uns damit immer wieder beschäftigen. Vorträge hören, wissenschaftliche Untersuchungen. Ja? Ich zitiere zum Beispiel meinen Varela. Schon mal gehört, Varela? Mhm. Ja? Fantastisch.
The Bleep What We Know.
Hm?
Aus dem The Bleep What We Know.
Ja.
Wie heißt
der? Varela. Mhm. Und es gibt ein wunderschönes DVD von ihm über seinen, wie er den, bis hin zum Tod. Und er war einer der, er war der Begründer der Mind-Life-Konferenz des Dalai Lama und war ein ganz tiefer, enger Freund vom Dalai Lama. Ja. Und der ist so gestorben zum Schluss. Das ist faszinierend, das zu sehen. Ja. Das ist ein Prozess. Wo ist das Problem? Ja. Das zu realisieren ist aber tägliches Üben. Das ist Dharma. Dharma heißt nicht nur einfach jetzt mal so einen Vortrag zu hören, wobei das jetzt fast kein Dharma ist, sondern einfach mal so ein paar Hinweise geben. Dharma heißt täglich zu üben. Und täglich üben heißt nicht, achtsam die Türen aufzumachen oder langsam zu gehen. Damit praktizieren wir Achtsamkeit, aber nichts anderes. Nur das. Diese Achtsamkeit erhöht, wenn ihr so wollt, die grundsätzliche Fähigkeit des Geistes, etwas zu sehen, aber mehr nicht. Achtsamkeit ist nach der buddhistischen Psychologie kein positiver Geistesfaktor. Und ist es auch nicht. Es ist der Grundlage für positive Geistesfaktoren. Ist euch das klar? Nur wenn wir Achtsamkeit üben, sehen wir, was jetzt anliegt. Wenn wir es nicht üben und unbewusst sind, haben wir sowieso keine Chancen. Okay? Aber mit der Achtsamkeit müssen wir jetzt sehen. Ich kann also lange achtsam sein und mache die Türen alle brav achtsam auf und zu und habe immer noch nicht irgendetwas begriffen. Nichts von Prozesshaftigkeit, nichts vom Intersein. Und ich bin also sowas von Egoist, dass ich die Türen schon nicht mehr aufkriege, weil ich so nicht durchkomme. So viel Ego habe ich. Ja. Der buddhistische Weg beginnt also mit ganz einfachen kleinen Sätzen. Alles ist ein Prozess, so nenne ich das jetzt in einer etwas moderneren westlichen Form. Alles ist unbeständig, heißt es. Ja? Anicca, Buddhismus-Fans. Anicca, Anatta, Dukkha. Ja? Okay. Ich bin bei Anicca. Alles ist unbeständig. Das muss sitzen. Und das ist üben. Okay? Und dann gibt es Anatta. Atta von Atman, von Seele. Es gibt keine Seele. Wie oft werde ich heute immer noch von Menschen gefragt, die schon lange auf dem Weg sind. Ja, und Karl, wie ist das mit der Seele im Buddhismus? Und dann sage ich immer, gibt keine. Das kann ja gar nicht sein. Ich habe doch eine. Ich sage, ja, okay, gut, fein. Ich habe auch eine. Aber eigentlich gibt sie nicht. So, und was machen wir beiden denn nun? Hm? Ja, machen wir damit. Langes Üben. Langes, langes Üben. Und auch da bin ich wieder bei Barela, die Kognitionswissenschaften beschreiben dir das seitenweise, dass es zu beweisen ist, dass es das nicht gibt. Ich meine nicht mit Messinstrumenten, sondern rein logisch. Ja? Und in einem schönen Interview des Barela fragte der Reporter, ja gut, das haben sie jetzt alles so schön dargestellt, aber ich erlebe das doch anders. Ich erlebe mich doch mit meiner ganzen Ich-Bezogenheit. Ist das denn falsch? Ja, sagt er. Tut mir leid, aber es ist falsch. So, realisieren wir das. Das ist das Dharma miteinander teilen. Wenn ihr euch also trefft, euch zusammenfindet, heißt es, das Dharma miteinander teilen. Das heißt, sich darüber austauschen, komme ich der Sache ein Stückchen näher? Habe ich vielleicht wieder irgendetwas gelesen, wo es heißt, ist ja unglaublich. Vielleicht könnte ich es jetzt ein bisschen begreifen. Moderne Wissenschaften gehen viel in die Richtung. Wenn man sie lange genug liest, sagt man, da muss was wahr dran sein. Ja? Sich dort zu helfen, dafür sind wir zusammen. Wenn jemand wieder völlig aus einer anderen Ecke kommt, dann muss es jemanden geben in der Gruppe, sagt, halt, stopp, bitte lies doch mal das oder üb mal das oder mach mal die Meditation. Ja? Hier in diesem Kreis ist das sogenannte Intersein nur ein Schlagwort. Ja? Und jeder spricht vom Intersein. Intersein ist die Realisierung, dass es kein eigenständiges, unabhängiges Ich gibt. Schon mal gehört? Ja. Also babbelt das nicht einfach so nach. Es muss also immer wieder irgendwo oben reinkommen. Ich muss immer wieder gucken und sagen, ah ja, es sind ganz einfach Ursachen und Bedingungen funktionieren jetzt. Das ist alles. Und jetzt sind sie nicht mehr da. Das ist alles. Ja, ganz einfache Gedanken, wirklich. Der ganze spirituelle Weg ist unglaublich simpel. In den Gedankengängen. Aber für uns nicht nachzuvollziehen, weil die Gedankengänge zu einem anderen Bewusstsein gehören. Ja? Deswegen ist es für uns so mühsam. Nicht, dass wir sie nicht verstehen würden. Wir haben ja das rationale Bewusstsein. Das ist ja nicht der Punkt. Ja? Aber wir können sie nicht manifestieren, wir können sie nicht transformieren. Nicht so. Also üben. Inspirieren. Beispiele geben. Euch gegenseitig helfen. Ja? Das Dharma hat also, grundsätzlich ist es ein Versuch, unseren Geisteszustand zu transformieren oder transferieren oder zu erheben. Und dazu gibt es eben diese einfachen Gedankengänge, die wir miteinander üben müssen. Und dazu gibt es eine ganze Menge Übungen. Meditationen, Erdberührungen. Thai ist ja da ganz kreativ. Ja? Und da ist dann die Frage, was bei welchem Im Englischen heißt es immer so schön Dharma-Tool, ne? Oder Dharma-Door. Was konkret übe ich dort? Kann ich das für mich nachvollziehen? Wenn wir zum Beispiel hier Kinhan praktizieren, übe ich nichts anderes als Bewusstsein. Nicht langsam gehen, das ist Quatsch. Das ist ja keine spirituelle Leistung. Ich übe Bewusstsein. Ich sollte also am Ende dieser Übung wacher, bewusster, klarer und offener sein als am Anfang. Sonst ist es keine Übung. Wenn ich hinterher erschöpft bin, habe ich also irgendwas falsch gemacht. Kann ich am Ende des Kinhan, spätestens am Ende des Kinhan, das feststellen? Und teilt das miteinander. Fragt, wie, bist du jetzt? Ja, ist das Bewusstsein gestiegen? Oder bist du einfach nur brav hinter den anderen hergegangen und hast gedacht, mein Gott nochmal, der kann doch mal ein bisschen schneller gehen. Ja, so man. Händchen auf dem Bauch und dann löst man auf die Schiene und tut. Und dann gibt es zum Glück das Glöckchen, das einem sagt, wenn du jetzt an den Sitz kommst, darfst du dich wieder setzen. Gott sei Dank. Das ist ja nicht der Punkt. Ja? Dharma heißt konkret nachprüfen, was tue ich jetzt da? Was übe ich jetzt damit? Was übe ich ganz konkret bei den, welchen Erdberührungen ich auch gerade mache? Kann ich das mitteilen? Und merke ich diese Übung in mir? Kann ich sagen, ah ja, ein wenig mehr Verständnis, jetzt verstehe ich irgendetwas. Und das drückt sich auch in meinem Verhalten meinetwegen den nächsten Tag aus oder in ein paar Wochen. Ja, das ist wichtig. Sonst brauchen wir das alles nicht. Das alles muss sehr lebendig werden. Ganz konkret und lebendig und in Austausch gehen. Also zum Beispiel nach 25 Minuten sitzen, sagen, so jeder teilt mal mit, wie war's? Was haben wir jetzt davon? Deswegen sitzen wir hier eigentlich. Ich frage mich das so auf. Sitzen alle so still vor sich hin? Ich würde da gerne manchmal oben reingucken. Ja. Und manchmal, wenn wir dann so fragen und so ein bisschen bohren auch, dann kommt dann die Frage, ja, ich denke immer so viel. Kennt ihr das, ja? Also war nichts mit der stillen Meditation, ne? Was ist denn dann eine stille Meditation? Ist das nicht schön, solche Fragen? Ja? Ist es dann nun still in der Meditation? Oder was machen wir da? Okay, ich frage jetzt nicht weiter. Ja? Aber das ist das, wie wir uns auch inspirieren können. Ja? Nicht angreifen, bist ja dumm oder sowas. Sondern, wie kommt das eigentlich? Was können wir denn anders machen? Wie können wir uns helfen? Darum geht es doch. Sangha heißt, und das ist jetzt wieder so etwas, wo ich versuche, euch deutlich zu machen, was für uns Sangha ist. Das ist so, na, ein etwas flacheres Wort aus dem New Age heißt eine Self-Help Group. Selbsterfahrungsgruppe. Wir helfen uns auf dem Weg. Das ist, was bei uns Sangha ist. Zunächst erstmal. Ja? Wir inspirieren uns, wir geben uns kleine Stützen, wir fragen. Das ist das, was wir Sangha nennen. Das ist buddhistisch keine. Aber eine Notwendigkeit. Ja? Wir können das Sangha nennen, ist fein, und sollen sich die anderen ärgern, dass wir das tun. Ja, traditionelle Buddhisten sehen uns nicht als Sangha, mit Recht, von ihrer Definition her. Aber ich mache uns deutlich, dass wir das auf dem Weg des edlen Verhaltens brauchen. Wir brauchen die Inspiration, wir brauchen die Unterstützung, wir brauchen jemand, der das auch übt wie wir, den ich fragen kann. Was machst du? Wie geht es dir damit? Ja, das ist Sangha für uns. So hat Sangha also Tathai geschrieben. Diesen Aufsatz seht ihr dann im in der Zeitschrift. Okay. Ich habe also einige Absätze von Thay zusammengestellt dazu, um einfach mal deutlich zu machen, was versteht ihr darunter und wo ist auch die Spanne des Verständnisses. Ja? Ich habe euch jetzt einfach die Spanne mal aufgezeigt. Die eine ist die klassische buddhistische, die im Buddhismus heute noch gängig ist. Das sind im Prinzip nur die Erleuchteten. Und das ist verständlich. Ja? Wenn ich also das Bild habe, dass wir dorthin gehen zu einem integralen großen Geist, kann eine Gemeinschaft nur die sein, die den auch lebt. Das sind die. Da gibt es auch im klassischen Buddhismus kaum noch welche von. Also wenig. Ab und zu hört man mal von einem Erleuchteten. Meistens sitzen die in Burma oder Thailand. Deswegen hat man dann im klassischen Buddhismus den Anspruch ein wenig gedrosselt, sozusagen, ja, und sagt, Sangha sind alle Mönche und Nonnen. Laien sind nie Sangha, es sei denn, sie haben den Geist. Klar? Also wie Malakirti und so, solche Größen, die sind natürlich Arya Sangha. Ja, deswegen können also auch Laien zur Sangha gehören, aber dann eben nicht als Mönche und Nonnen, sondern zu der höheren Form. Verständlich, was ich so mache? Okay. Wenn also nur Mönche und Nonnen klassischerweise als Sangha gesehen werden, dann deswegen, weil sie jetzt nicht als einzelne Personen gesehen werden, sondern als Institution, die über 2500 Jahren das Dharma weitergetragen hat. Und deswegen... Und jetzt kommt ein Punkt, der ganz wichtig ist, Zuflucht ist. Das ist etwas, was ich noch nicht gesagt habe, was ihr aber zwischendurch gespürt habt. Den ersten Teil hatten wir genannt, Buddha oder Menschen, die inspirierend für uns wirken. Im klassischen Buddhismus sagt man, ich nehme Zuflucht dazu. Das heißt, ich wende mich dorthin und sage, das ist gut. Da ist etwas, was eine größere Sicht hat. Davon möchte ich lernen. Ja? Das heißt, Zuflucht nehmen. Ich wende mich zu etwas, um das für mich anzunehmen. Ja? Ich nehme zum Dharma Zuflucht. Das heißt, ich wende mich den größeren Gedankengängen zu. Ich nehme die Mittel an, ja, die mich auf den Weg bringen. Auch okay? Jetzt heißt es dann, ich nehme Zuflucht zur Sangha. Damit muss ich natürlich Menschen haben, die auch einen größeren Geist haben. Sonst würde ich da bitte keine Zuflucht zu nehmen. Okay? Ja? Deswegen bin ich da manchmal hingegangen und ich möchte euch gleich sagen, ich möchte euch nicht dezimieren oder ärgern, dass ich dann sage, wir sind keine Sangha. So gesehen sind wir keine, denn um Gottes Willen möchte ich mich nicht bitten, dass nicht jemand Zuflucht zu mir nimmt. Es gibt genügend Gedankengänge, da möchte ich vorwarnen, dass die jemand nachahmt. Ich meine, die habt ihr selbst, braucht ihr nicht, aber so weit bin ich nicht erleuchtet, dass man Zuflucht zu mir nehmen könnte. Okay? Ja. An der Stelle springt die ganze Geschichte. Wir sind nicht notwendigerweise eine Sangha, zu der man Zuflucht nehmen kann. Oder nur bedingt. Könnt ihr das verdauen? Ja? Soweit akzeptiert? Ich will niemandem was, ich will nur ehrlich sein. Wir als Sangha sind eine Gemeinschaft von Freunden, die gemeinsam das Dharma praktizieren, um Bewusstsein zu kultivieren und zu erhalten. War es zu schnell? Nochmal? Also eine Gemeinschaft von Freunden, die gemeinsam das Dharma praktizieren, um Bewusstsein zu kultivieren. Das sind wir. Da stehe ich zu. Und das ist toll. Das tun nicht viele. Deswegen komme ich mir nicht besser vor, sondern ich weiß ganz einfach, das ist meine Ausrichtung. Und jeder, der das üben möchte, hat deswegen eine Chance. Er findet eine Gruppe vor, in die er sich einkoppeln kann, ja, mit der er mitgehen kann, wird angenommen, aufgenommen, ist sofort Freund. Die Neuen, die kommen, die neu gekommen sind, merken sofort, wir sind sofort Freunde, sind eingenommen, ja, und gehen mit. Und wir praktizieren und kultivieren Bewusstsein. Das ist, was wir grundsätzlich als Sangha sind. Aber da ist noch mehr. Es schwingt ja in uns allen mit, diese Ausrichtung. Ne? Dieses, dahin möchte ich. Ich möchte nicht nur bewusst sein. Ich möchte mehr. Ich möchte freundlich sein. Ich möchte Mitgefühl haben. Ich möchte verstehen. Und es gibt diesen und jenen, der ist auf dem Weg schon ein kleines bisschen weiter. Okay? Deswegen habe ich vorhin gesagt, in einer Sangha, selbst in so einem Kreis, gibt es schon so ein Gefühl, da ist etwas anderes da, als wenn man mit anderen Menschen zusammensitzt. Einfach, weil wir uns anders ausrichten und auch auf andere Dinge achten. Ja? Vorhin habt ihr genickt. Gut. Die Essenz einer Sangha sind Bewusstsein, Verstehen, Akzeptanz, Harmonie und Liebe. Die Essenz. Das ist das, was irgendwo so in uns drin ist, was wir kultivieren wollen. Ja? Und wo wir uns inspirieren, dass wir das auch sehen. Bewusstsein, Verstehen, Akzeptanz, Harmonie und Liebe. Es ist als Essenz da, nicht als Realisierung. Aber wenn diese Essenz nicht da ist, sagt Teil mit Recht, sind wir keine Sangha. Wenn das nicht in der Sangha ist, ist es nicht eine wahre Sangha. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr zusammenkommt und jemand teilt etwas, wie er sich im Laufe des Tages so verhalten hat oder wo er Schwierigkeiten hat oder anfängt, über seinen Boss zu schimpfen oder die Ehefrau oder wie fürchterlich die Welt ist. Und nicht? So, kennt ihr sicherlich. Dann muss in der Sangha die Essenz hochkommen. Da muss es jemand geben, der sagt, einen Moment, das ist der weltliche Blick. Das ist der Blick der kleinen Welt. So nach dem Motto, meckern kann jeder, das gehört zum Geschäft. Wir müssen und wollen uns daran üben, das anders zu sehen. Sonst sind wir keine Sangha. Sonst ist die Essenz nicht da. Die ist aber da. Und trotzdem muss man da manchmal aufpassen. So schnell ist die verschwunden. Da ist keine Akzeptanz, da ist kein Verstehen, da ist kein Bewusstsein. Alles mosert vor sich hin. Wie schlimm die Welt ist und der Ölteppich und ich weiß was nicht alles. Und rum, kracht das alles zusammen. In der Familie, wo auch immer. Und dann ist es, muss es jemand von uns geben, der sagt, ein Moment mal. Intersein, Causes and Conditions, Verstehen, das muss kommen, sonst sind wir keine Sangha. Das meine ich damit. Jeder kann in diese Sangha kommen und seinen momentanen, unbewussten, ich-bezogenen Geist einbringen. Es ist normal. Aber wir sind nur dann eine Sangha, wenn es wenigstens einen gibt, der sagt, einen Moment mal bitte. Gab es da nicht irgendjemand, der hatte da was an anderen Gedanken? Irgendwo bei Thai oder Dalai Lama oder beim Sutra oder sowas. Da muss es doch eine andere Idee zu geben, oder? Sonst sind wir doch Bildzeitung, oder? Dafür brauchen wir ja nicht zusammenkommen. Hm? Und es ist sicherlich angenehmer, abends am Stammtisch zu sitzen. Oder? Tun einem ja die Knie weh bei dieser ganzen Sitzerei. Also muss was anderes da sein. Und darauf zu achten, das ist Sangha. Ja? Sangha ist auf der einen Seite also inspirieren, den Weg begleiten und helfen, Dinge zu kultivieren. Das habe ich jetzt die ersten zwei Punkte gemacht. Habe ich genannt Buddha und Dharma. Miteinander zu teilen, was haben wir für Tools, was passiert in uns, wenn ich das übe? Was passiert, wenn ich da sitze In meinem Geist, nicht im Knie. Wie verändert sich der Geist? Aber eine Sangha ist erst dann eine Sangha, wenigstens so ein bisschen in die Richtung der traditionellen Vorstellung, wenn es da wenigstens ein oder zwei gibt, die ab und zu einen anderen Gedankengang haben. Ja? Deswegen brauchen wir in der Sangha immer sogenannte Elders, also Menschen, die länger auf dem Weg sind. Es gibt nichts Schlimmeres als eine Gruppe von Freunden, die alle ein Buch gelesen haben. Das ist ganz gut und wohl, ja? Aber da kommt ja nicht viel rum, oder? Habt also, und das ist gerade bei Deutschen so ein großes Problem, habt keine Bange dafür, dass jemand etwas mehr weiß als ihr. Das muss so sein. Ja? Autoritätsprobleme haben in der Sangha nichts zu suchen. Obrigkeitsprobleme haben dort nichts zu suchen. Denn es geht darum, dass ich mitkriege, da hat jemand einen anderen Geist. Darum geht es. Es geht nicht um Position. Ja? Und wenn sich da jemand aufbaut und sagt, weil ich eine braune Jacke habe, ist das so, dann ist das kein Elder. Ja? Der hat einen ziemlich kleinen Geist. Und es kann gut sein, dass jemand erst kurze Zeit übt und praktiziert und einen Gedankengang einbringt, der sagt, das ist ja unglaublich. Das ist es. Das ist ja das. Da ist es. Ja? Das ist das, was Thay so oft sagt. Haltet euch nicht an den Positionen fest, sondern spürt die Weisheit. Die Weisheit ist eben der größere Blick. Kleine Geschichte, die ich von einem Freund gehört habe. Da sitzt eine Sangha zusammen, alles Altgediente. Und ein paar ganz junge Neue. Und einer von den Altgedienten erzählt dann, wie er am Wochenende und extra rausgefahren war, um ganz alleine zu sein und ein bisschen wandern gehen. Und er hat eine Hütte da draußen, in der Nähe von ein paar anderen Hütten, aber normalerweise ist das alles prima so. Und dann bellt ein Hund. Der Nachbar dieser hat also seinen Hund nicht mitgenommen zum Wandern, sondern hat den angekettet. Und dieses arme Kerlchen jault. Von morgens fünf, wie dieser Typ weg ist. Und nun hatte ich mir das Wochenende so schön vorgestellt. Still, ne? Meditationen und so. Und dieses Jaulen von dem Hund. Und spätestens mittags war der Mann also einfach nur noch voller Ärger gegen diesen Typ, der den Hund da jaulen lässt. Okay. Alles verständlich, ja? Jo, ist klar. Gut. Kommt also dann ein paar Tage später zum Sangha-Abend, ja, und berichtet das. Wie er sich geärgert hat. Und überhaupt. Und nicht, und so. Könnt ihr euch richtig vorstellen, wie man dann so da abends hinkommt. Und der überwiegende Teil nickte schon so still und sagt, ja, verstehe ich, alles ist ja... Also wie man da mit den Dame umgeht, also das ist also ganz schwierig, ganz schwierig. Und eine junge Frau meldet sich und sagt, was tangiert dich eigentlich mehr? Der Hund oder dein Erbe? Ich merke schon, ihr seid verblüfft, ne? Das ist auch verblüffend. Wir sind mit unserem kleinen Geist dabei, dass uns der Hund tangiert. Und dadurch erzeugen wir Ärger. In einem wenigstens etwas größeren Geist könnte uns unser Ärger tangieren. Dann sagen wir, mein Gott, nochmal, was für ein Geist habe ich denn? Wäre das eine Möglichkeit? Die Person muss es geben in der Sangha. Und wenn es da jemand gibt, der dann das sagt zu uns, und wenn wir noch so alt im Dharma sind, dann sagen wir, danke, ich habe es begriffen, wenigstens für heute. Das ist Sangha. Das muss jemand geben. Und es gibt jemand. Es ist immer jemand da. Das sind also die drei Aspekte einer Sangha. Die Ausrichtung, indem wir uns immer wieder inspirieren. Es sind die Tools, die Werkzeuge, die wir immer wieder nachprüfen müssen, miteinander teilen. Und es ist die Unterstützung auf der einen Seite auf dem Weg selbst mit den Übungen, aber grundsätzlich dadurch, dass wir etwas einwerfen können, was ein kleines wenig aus einer anderen Ecke kommt. Dann sind wir letztlich doch eine Sangha. Nicht voll realisiert. Und das überlassen wir anderen buddhistischen Gruppen. Und ich habe da auch noch nicht viel Besseres gehört. Was wir also als Sangha verstehen, ist einfacher, wenn man so will. Ja? Wir unterstützen uns in der Praxis, wir sind Freunde auf dem Weg, aber da ist schon etwas da, worauf wir immer wieder zurückgreifen können. Und wenn es nur Momente sind und nur einer oder nur ein Satz, dann ist es doch da. Die Aufgabe der Sangha ist es, die Fortsetzung des Buddhas zu übernehmen. Das ist der letzte Punkt. Ich habe ihn gleich am Anfang hingestellt. Wenn wir auf dem Weg sind hin zu einem, um es zu nennen, integralen Bewusstsein oder zu einem Buddha, der das hat, dann sind wir aufgerufen, den Weg zu gehen. Jeder Einzelne. Nicht als Gruppe. Sangha heißt eine Versammlung. Diese Versammlung sind die Einzelnen. Die Qualität unserer Sangha macht jeder Einzelne. Und jeder Einzelne von uns geht in die Richtung eines größeren Bewusstseins. Geht also in die Richtung des Buddha. Und versucht das, was der Buddha schon manifestiert hat, nachzuvollziehen und auch den Weg zu gehen. Dann sind wir die Fortsetzung. Denn das, was der Mann vor 2500 Jahren erlebt, realisiert und ausgedrückt hat, ist ja noch nicht Allgemeingut. Ganz offensichtlich nicht. Aber es ist möglich. Also wird jeder Einzelne von uns gebraucht, diese Evolution nach vorne zu tragen. Das ist eine Verantwortung. So nach dem Motto, wenn nicht wir, wer sonst? Das ist nicht Hochnäsigkeit. Das ist ganz simpel. Wenn nicht wir, wer sonst? Wir treten schon so an, wir sind ausgerichtet, wir kommen zusammen, uns zu unterstützen. Also sollte uns das sehr deutlich sein, wir müssen und wir wollen diesen Weg wirklich gehen. Und wir setzen alles daran, zu üben, zu praktizieren, uns auszutauschen, damit wir ein Stück des Weges weitergehen. Im Christentum heißt es so schön, Gott braucht dich. Denn dadurch, wie du dich ausdrückst, drückt sich Gott aus. Er muss jemand haben, der vor Ort ist. Er sitzt ja da oben irgendwo, oder? Wie soll der Buddha sich ausdrücken, wenn nicht durch uns? Und selbst wenn der Buddha noch da wäre, der würde wahrscheinlich immer noch in Indien sitzen und hätte jetzt heute so einen Trupp von Leuten um sich, völlig abgeschirmt, ein paar Fernsehkameras. Und damit ist immer noch keiner im Büro oder in der Familie oder in der Schule. So wäre auch der Buddha dieser Zeit nicht flexibel. Er braucht uns also immer. Glaubt also bitte nicht, und das ist mein letzter Hinweis, dass diese Sangha alles ist. Das, was wir in der Sangha üben, muss jeder Einzelne für sich in das Zuhause bringen. Sonst ist die Sangha wieder nur ein abgeschlossener elitärer Club. Ja? Wir treffen uns abends, verstehen uns alle toll, ja? Haben miteinander abgesprochen, wie man harmonisch wird, gießen uns immer liebevoll den Kaffee ein, damit es uns gut geht, bringen Essen mit, damit wir genug haben und so. Ja? Das ist alles gut und wohl. Aber das ist es bitte nicht. Von hier aus werden wir, wie Jesus das früher sagte, in aller Welt hinausgeschickt. Ja, dafür machen wir das. In jedem Augenblick da draußen, wenn man so will, in meinem täglichen Leben, bin ich Mitglied der Sangha. Ja? Ich bin nicht Mitglied der Sangha nur am Montagabend oder wann ihr euch trefft. Dann übe ich. Das ist so, als wenn eine Fußballmannschaft sich zusammenfindet, ja, die haben so Trainingscamps. Ja? Und da üben die lustigsten Sachen, Seilchen hüpfen und all sowas. Das würden die draußen nie machen. Stell dir mal eine Fußballmannschaft vor und alle kommen mit den Seilchen raus. Was wir also hier machen, ist viel Training in den kuriosesten Sachen. Niemand würde draußen Erdberührungen üben. Ja? Also wenn es ganz schlimm wird, lässt du in der Küche alles fallen und machst deine Niederwerfungen. Aber das, was wir dadurch üben, bringen wir nach draußen. Ja? Flexibilität, Offenheit, Wachheit, Verstehen, Mitgefühl. Das ist die Essenz, die wir rausbringen, die wir durch die Übungen üben. Und das ist das Letzte, was ich uns sage zur Inspiration. Das wieder reinbringen in die Sangha. Wie hat es diese Woche geklappt? Ist schon ein bisschen besser? Da im Büro oder wo auch immer? Bin ich da so ein bisschen mehr am Buddha dran? Ich mache immer so die lustige Geschichte auf, dass man sich vorstellt, dass Thai abends nach Hause kommt oder nach einem Dharma-Talk oder so einem Retreat oder einem Achtsamkeitstag, ne, Tür auf, Jacke runter, in die Ecke schmeißen, auf das Sofa, Gott sei Dank, diese blöden Hunde, und bestellt sich einen Whisky vom Assistenten. Warum machen wir das? Ja, das ist eine ernsthafte Frage. Sind wir nun die Fortsetzung der Buddhas oder nicht? Ich meine, wir könnten vielleicht einen Whisky weglassen, ne? Oder die Jacke schmeißen weglassen. Aber irgendetwas muss sich ändern. Aber nicht deswegen, weil ich nachahme. Weil ich die Türen aufmache, Moment, Thai würde die jetzt so aufmachen. Hoffentlich sieht das jeder. Das ist klar. Nein, von innen her ändert sich langsam mein Geisteszustand. Ich tue Dinge nicht mehr, weil sich das einfach auf meinem Geist nicht mehr richtig anfühlt. Und ihr habt das alle schon erlebt, oder die viele von euch, die lange praktizieren, ihr kriegt mit, das, was früher sich so normal anfühlte, so richtig, fühlt sich manchmal nicht mehr so ganz richtig an. Komisch, ne? Kennt ihr das? Ja? Ganz eigenartig ist das. Man weiß nicht so richtig, was ist da mit einem nun los? Das miteinander zu teilen. Wie sich das geweitet hat, geöffnet hat. Das ist wieder inspirieren. Bringt es mit in die Gruppe, in die Sangha. Teilt es. Und gebt euch gegenseitig Mut. Das alles, was ich da so erzähle und ich immer wieder sage, ist alles ganz einfach. Ist es nicht. Wir brauchen die Unterstützung, wir brauchen die Übung, wir brauchen die Praxis und wir brauchen ein beständiges Dranbleiben und ein immer wieder Abprüfen, wo stehe ich? Habe ich mich wirklich entwickelt? An was mache ich das fest? Der Dalai Lama hat einmal gesagt, wenn du 10 Jahre gründlich praktizierst, und dann einmal zurückschaust und feststellst, dass du ein ganz klein bisschen freundlicher geworden bist, dann bist du auf dem richtigen Weg. Seid nicht ungeduldig. Seid immer freundlich mit euch. Das ist das Letzte. Immer liebevoll. Falsch machen gehört zur kleinen Struktur. Nach Fehler suchen gehört zur kleinen Struktur. Das ist nicht unser Weg. Ich weiß, dass ich auf dem Weg bin, mich zu entwickeln. Das weiß ich. Das ist auch alles. Und ich weiß, dass ich mich entwickle, weil ich auf dem Weg bin. Das letzte Wort vom Suzuki Roshi, dem großen Meister, ist: Dharma practicing is a one-way railway track. Ist das schön? It's a one-way railway track. Wenn du da einmal drauf bist, geht es. A one-way railway track. Das ist Sangha. Und wenn ihr merkt, dass jemand da runterfällt, nehmt ihn wieder mit auf die Spur. Koppelt ihn hinten an. Und geht miteinander den Weg. Manchmal geht es bergauf, dann ist alles am Schnaufen. Manchmal geht es ein bisschen runter. Aber es geht weiter, weil wir zusammen sind. Weil wir den Weg kennen, weil wir uns unterstützen und weil wir dorthin wollen. Okay? Danke für eure Gemeinschaft. Helge und ich leben nun schon seit 15, 16 Jahren in Gemeinschaft. 1918 sind es schon fast, ne? 1992 sind wir nach Plum Village gekommen. Und es gibt durchaus Situationen, wo wir beiden sagen, ich weiß es nicht, Mensch. Wir haben uns auch so lieb. Wir könnten gut alleine leben. Wirklich. Wir verstehen uns immer besser. Das Dharma hat geholfen. Und trotzdem. Wir würden nie wieder, wenn es nicht sein muss, die Causes and Conditions wären so, ohne Gemeinschaft leben. Also trefft euch so oft wie möglich. Ja. Und freut euch daran. Es ist ein Geschenk. Dharma ist nicht nur ein Refuge. Es ist auch einer von den Jewels, von den Geschenken. Für diejenigen, die von Thay was dazu lesen wollen, das eine Buch heißt Friedlich miteinander leben, das gibt es, glaube ich, immer noch. Ist jetzt mittlerweile, glaube ich, in einem anderen Verlag, aber es gibt es noch.
Ich weiß, gibt es noch.
Ja, ja. Mhm. Und das andere heißt, das ist eigentlich viel wichtiger und ausführlicher, mit vielen Beiträgen von Freunden aus der ganzen Welt und einem wirklich sehr, sehr ausführlichen Anfangsteil von Thay selbst. Das heißt, Friends on the Path, Freunde auf dem Weg. Gibt es nur in Englisch und ich weiß nicht, ob es heute das noch gibt. Ja. Aber wenn ihr mal drankommt und euch ein bisschen einlesen wollt, auch vor allen Dingen Thays Gedanken dazu. Denn Thays Ansatz zur Sangha, das habe ich deutlich gemacht, ist nicht konventionell. Okay. Und man muss also schon sich viel darin reinknien, um seine Gedankengänge zu verstehen. Denn das ist wichtig, damit wir wissen, was wir tun. Denn es sind gute Gedankengänge. Es sind verdammt gute Gedankengänge. Danke fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank, lieber Karl. Jetzt erstmal die Glocke läuten, die heißt, dass wir die Beine strecken. manche Weile werden schon ein bisschen eingeschlafen sein. Vielleicht zwischendrin eine kurze Nachricht zu dem Karl hat angesprochen, das Thema, dass es ja einige Bücher von Teilchen, die vergriffen sind. Und da ist jetzt die gute Nachricht, ich habe mit Jesus Verlag Kontakt aufgenommen. Es ist also offenbar so, es gab große Bewegung darin. Einerseits ist der Theseus Verlag verkauft worden, andererseits sind die Rechte, die Übersetzungsrechte gewandert von einem Verlag zu einem anderen Verlag. Jedenfalls in Summe ist es so, offenbar gibt es für alle Bücher Interessenten, die die wieder neu verlegen wollen. Es wird dieses Jahr eine Reihe von Neuerscheinungen geben. Ein paar weiß ich sicher, weil sie von Theseus sind. Ein paar weiß ich nur von Theseus, dass die Rechte von anderen mit höheren Preisen ersteigert wurden. Und das kann ja nur der Grund sein, dass sie es auch verlegen wollen. Das heißt, es wird viel wieder rauskommen.
Schön. Ja. Jetzt nur ganz kurz zum Essen. Das ist uns wichtig. Deswegen hatten wir das jetzt auch angeregt. Auch das ist eine Sangha-Aktivität. Und das hat mich schon gefreut für uns, wie vielen auch, weil es bei einigen bekannt war, dann auch da an Energie stattgefunden hat. Ja. Vielleicht ist es ganz gut, wenn wir dann hier hinten die Tische aufbauen. Genau. Ja. Und dann, so wie wir das so von Plum Village, vom Interseinzentrum kennen, uns dann schön anstellen und bedienen, dann so in der Form hier auf die Sitze setzen. Ja.
Vielleicht, Karl, ist es schöner, wenn wir jetzt gleich den Kreis machen, den wir ja nachher...
Gut, das wäre auch möglich. Wollten. Gleich im Kreis sitzen und dann aber miteinander anfangen mit der Glocke und den fünf... Habt ihr die mit?
Ja, ja, natürlich.
Gut, okay. Also so wie wir das so klassischerweise machen, ja, das bringt auch diese Zanga-Energie nochmal zusammen. Und heute Nachmittag war es von uns aus so gedacht, dass wir auch dort die Sangha zusammenbringen, dass wir wieder im Kreise sitzen und dass dann Einzelne auch zunächst erstmal von sich teilen, wie erleben sie die Sangha, können sie das, was ich angesprochen habe, schon nachvollziehen, also sehr viel Inspirierendes. Ja? Wenn es dann dazu darüber hinaus noch Fragen gibt, dann werden einige von uns dann sicherlich oder hoffentlich was dazu sagen. Und wenn wir nichts wissen, ist auch gut, ne? Ja. Okay, so war das gedacht. Nein, danke euch.